Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Distelfliege und ich heiße so ansonsten auch Ziska. Und ich sitze hier in meiner gemütlichen Kreativbude in Berlin-Friedrichshain und erzähle euch heute mal wieder was über verschiedene Handarbeitsgeschichten. Ich spinne was nebenbei. Spinne wieder meine Baumwolle. Und ich habe als Eingangsmusik mal wieder ganz fantasielos einen Apple Loop benutzt, der in meinem Aufnahmeprogramm mitgeliefert wurde. Finde ich gerade total relaxed. Dieses schöne, jazzige Klaviergedüdel, total nett. Ja, heute habe ich die Segmente Stricken, Spinnen, urbane Selbstversorgung und was ich gerade toll finde, ist eher so, ja, mein Lebensqualitätssegment und Teechen. Ja, mein Teebecher ist auch voll, wie schön. Und ich vergesse manchmal beim Podcasten einfach den Tee zu trinken, solange er noch warm ist. Ja, also fangen wir einfach mal an mit, wie immer, ein bisschen Housekeeping, das nie angekündigte Segment. Und zwar vielen Dank, möchte ich euch sagen, für die vielen Kommentare zur letzten Folge. Ich hatte ja Ärger mit meinen Stricknadeln und da bekam ich halt nützliches Feedback und sogar Knit Pro Europa hat sich in unserem Podcasting auf Deutschgrübchen zu Wort gemeldet und hat der Heike für ihre schadhaften Carbons-Nadeln Ersatz angeboten. Das finde ich ja total korrekt. Ja, und dann haben wir so über Bio und alles Mögliche geredet. Falls die letzte Folge war nicht gleich bei iTunes, weil ich irgendwas ich habe vergessen, die unter der Kategorie Podcast zu veröffentlichen in meinem Blog. Und dann pickt iTunes die nicht auf, weil iTunes kriegt nicht jeden Blog-Eintrag von mir mit, sondern natürlich nur die unter Podcast veröffentlicht sind, weil sonst wäre es ja auch Quatsch, wenn jetzt das ganze andere da auch drin wäre. Ja, also iTunes würde sowieso nur Podcast, der Feed, das ist dieses Fachwort, also das Ding ist in der Lage zu erkennen, ob da Audiodateien in dem Blog-Eintrag drin eingebunden sind oder nicht. Und es nimmt nur die, wo Audiodateien drin sind. Aber jetzt ist mir mein Spinnschälchen runtergefallen. Ja, so, da bin ich wieder. Ja, aber ich habe auch schon mal Audiodateien in meinen Blog gestellt, ohne dass es mit dem Podcast zu tun hatte. Zum Beispiel, wenn ich so Saxophon mal aufgenommen habe und das möchte ich dann nicht bei iTunes, dass es dann da unbedingt vorkommt. Und deswegen habe ich das so eingestellt, dass nur die Blog-Einträge, die ich in der Kategorie Podcast veröffentliche, dass die dann auch bei iTunes landen und sonst nicht. Genau, das habe ich aber dann dank Henriettes Hinweis dann lösen können, das Problem. Und da habe ich wieder eine zu dünne Stelle in meinem Gespinne. Also es ist ja nicht diese dicken Knödel sind ja nicht das Problem, die dünnen Stellen sind immer das Problem. Und sonst, also so eine dicke Stelle kann man ausziehen nachträglich, aber so eine dünne Stelle kann man nicht wieder zusammenschieben. Und wenn man dann da nochmal Fasern drüber tut und das dann nochmal mit mehr Twist, das wird, verbindet sich dann auch nicht so richtig. Das ist nicht gut. Also man muss einfach dünne Stellen, muss man korrigieren. wenn die entstehen, die kann man nicht noch nachträglich mal ein bisschen korrigieren. Ja, genau, Housekeeping, bla bla. Und ich habe diesmal wieder aufgeschrieben, wer kommentiert hat, damit ich das nämlich namentlich machen kann. Also vielen Dank an Irka, Henriette, Alruna, Esme, Gudrun, Zaubi, Ryu, Regina, Daniela, Laura, Tini, Murmansk, Volcano Knitter, Susanne, Anea, Eidechse, Facelia und Heike. Und sorry, falls ich jemand vergessen haben sollte. Für die Flatter-Spenden, da habe ich jetzt tatsächlich nur namentliche und keine anonymen gekriegt, wollte ich mich super bedanken bei Jana, der Jademondin, der Gudrun und Shushan, Sonne, Mond. Und dann gibt es noch Neues zum, genau, dann habe ich noch was gekriegt, nämlich Tini hat mir den Featherweight Cardigan auf Ravelry als Geschenkmuster geschenkt. Das ist die Tini, die den super Zwillingsnadel und Twin Needle Podcast macht. Und die Susanne vom Handgemacht Podcast hat mir ihr Muster, ihr selbst entworfenes, die Celtic Summer Socks geschenkt. Da wollte ich mich, war das super klasse. Und den Featherweight Cardigan will ich auf jeden Fall auch so bald als möglich stricken, weil das einfach so ein Layering Piece ist, also sowas, was man als Zwischenlage für ein bisschen Wärme anziehen kann, wenn man sich nicht in so fette Pullis hüllen will. Das ist total klasse. Ja, und dann habe ich noch was zur Verlosung. Also ich will ja für in der 50. Folge mal eine Verlosungsaktion oder so ein Gewinnspiel machen, weil ich dann 50 Folgen urbane Spinnstube feiern will. Und Susanne hat als Preise gespendet zweimal das Muster Celtic Summer Socks. Total klasse. Dann hat die Regina von ihrem, die hat den Laden opus33.de, die hat auch gemeint, sie würde einen Strang handgefärbtes, ihre handgefärbte Sockenwolle als Preis spenden und das finde ich natürlich auch super. Und ich habe mir gedacht, ich werfe dann auch noch was in die, ich nähe dann auch vielleicht noch ein Projekttäschchen und so. Und das Ganze wird dann also so aus, eigentlich wird es so aussehen, dass ich in der 50. Folge dann ein Quiz mache für, weiß ich, die zu so Themen wie ja, Spinnen und Stricken, urbane Selbstversorgung und so halt. Und wer, dann kann man das Quiz machen. Und unter allen, die mitmachen, also ich glaube, ich mache das dann nicht so mit, dass nur diejenigen, die alles richtig haben oder so, sondern ja, eigentlich, ich würde das eher so als Quiz soll euch dann halt Spaß machen. Und unter allen, die da mitmachen, will ich dann die Preise verlosen. Und weil es ja relativ knapp vor Weihnachten im Moment ist und jeder halt auch schon so zu tun hat und dann die Weihnachtsverschickerei und das ist alles total. Genau, wollte ich nicht zum allgemeinen Weihnachtsstress mit diesem Gewinnspiel noch beitragen. Und ich denke mal, dass ich dann das Quiz sozusagen in der 50. Folge, die kriege ich wahrscheinlich vor Weihnachten als letztes noch reingequetscht. Da wird dann das Quiz sein und dann wird man so einen Monat zum Mitmachen haben. Und dann wird praktisch erst im Januar die Preise verlost und dann haben wir sozusagen dieses Weihnachtsverschick-Ding nicht gleichzeitig, was ich total wichtig finde. Viele machen bestimmt auch bei Wichteln mit und so und dann wäre das alles zu viel. Gut. Und das war es auch vom Housekeeping. Nee, das war es noch nicht. Ich habe auch noch mal was gekriegt. Und zwar auf meinem habe ich einen Projektbeutel gewonnen, weil ich die Verlosung vom UFO-Monat September gewonnen habe. Juhu! Und zwar ist es dieses, Stiftetasche und Projekttasche von Machwerk, von denen ich auch schon ein paar genäht habe. Und die hat Tini genäht und verlost. Und die ist total schön. Und man kann echt nie genug solcher Projekttaschen haben. Das ist einfach das ideale Größe für so ein Sockenprojekt. Und ich habe 3 dieser Dinger und die sind immer alle voll und werden abwechselnd rumgeschleppt. Und dann brauche ich dann manchmal doch noch so eine Tüte für Projekte, die da nicht Platz finden. Also man kann wirklich nicht genug davon haben. Ja, vielen Dank, Tini, dass du diesen UFO-Monat da so super organisiert hast und hat alles total Spaß gemacht. Und dann habe ich noch, oh Mann, ich bin ja total beschenkt worden, dann habe ich am Samstag beim Spinntreffen von Icke aus Berlin Bambusnadeln von Adi gekriegt in 2 mm Stärke und 15 cm lang. Ich finde ja die 15 cm Länge total klasse, viel besser als die 20 cm, weil die halt viel handlicher sind. Ja, das, boah, was ein Housekeeping, schon 11 Minuten rum. Dann geht's jetzt aber endlich mit dem Stricken los. Und ich habe was fertig. Jetzt ist mir der Faden hier gerissen. wo ist mein Ende denn? Ah, da ist es ja. So, ja, wenn ich inkonsistent die Baumwolle spinne, dann rächt sich das beim Abwickeln der Spindel. Ich hatte das, glaube ich, letztes Mal erklärt, dass man so einen temporären Korb macht und den wickelt man dann ab und wickelt man den dann endgültig auf den unteren Teil der Spindel. Und beim Abwickeln kriege ich dann immer mit, wenn ich nicht konsistent genug gesponnen habe und dass sich alles auflöst. Und das ist gerade der Fall. Ich habe zu wenig Tyrall drauf. Beziehungsweise da ist so eine dünne Stelle und die reißt den Draht an sich. Und dann kriegt die nachfolgende dickere Stelle keinen mehr ab. Das ist immer so, wenn dünne Stellen fressen den Draht. An, die reißen alles an sich. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es geflickt. Okay. So, stricken. Ich habe den Daybreak Shawl fertig. Das ist ein Muster von Stephen West, das wahrscheinlich jeder kennt, mit diesen Farbverlaufsstreifen und ansonsten auf glatt rechts ein halbkreisförmiger Shawl. Und das Muster hatte mir die Nala geschenkt, glaube ich. Ich muss mal kurz zurückblättern. Nein, das dauert jetzt zu lange, das zurückzublättern, glaube ich. Weil da habe ich das auch in meine Shownotes geschrieben. Aber ich glaube ziemlich sicher, dass es die Nala war. Und ich trage den auch jetzt und so. Und ich finde, der hat eine ganz lustige Passform. Also das ist wirklich das geborene Schultertuch, der Daybreak. Also der legt sich um die Schultern wie anatomisch total korrekt legt er sich um die Schultern. Ich habe die große Größe gestrickt, also die größte. Und dann habe ich den, kann man eigentlich dann schon nicht mehr richtig als Halstuch tragen, die größte Größe. Wenn man die kleineren strickt, dann ist der gar nicht so groß und er ist auch jetzt nicht so groß. Aber wenn man den nicht um die Schultern legen will, der ist so derartig anatomisch auf meine Schultern abgestimmt, dass er dann mir so richtig um den Hals passt, der nicht, der will einfach um die Schultern liegen. Und dann denke ich, wenn ein Tuch so perfekt sitzt und nicht rutscht, dann wäre es ja auch schade drum, das dann so als Halstuch tragen zu wollen. Ja, Ja, dadurch, dass es auf der Stephen West Projektseite oder Musterseite so als Halstuch oft gemodelt wird, also da habe ich gar kein Verständnis für, muss ich echt sagen. Also mir gefällt es ganz toll. Also würde ich auch noch mal stricken, auch wenn die letzten Reihen, die dann glatt rechts nur sind, sehr langweilig sind. Aber wenn man zum Beispiel zum Stricktreff geht oder mit Leuten reden kann in der Zeit, dann ist es die ideale Strickerei. Also nicht zum Podcast hören oder Glotze gucken. Das wäre unterfordernd, aber so für heiße Diskussionen durchaus noch tauglich. Naja. Genau, das ist ja fertig. Und jetzt stricke ich die Schurtugal-Socken fertig, die von LSU. Die haben ja während des Daybreaks so ein bisschen hibernated, also die haben ein bisschen überwintert. Und jetzt sind sie wieder voll im Fluss. Und da die Schurtugal-Socken dann das einzige Projekt wären, was ich auf den Nadeln hätte, war es ist ja kein Zustand. Und ich habe gleich meinen Sockenclub wieder bemüht und habe nochmal Socken angeschlagen und ich habe rausgezogen ein Garn, was Jacqueline, die Jaco von Ravelry selbst gefärbt hat aus Zitronen-Trekking-Tweed, so ein wunderschönes Gras-Olivgrün-Gemisch und so semi-solid und das stricke ich jetzt auf meinen neuen Rosenholznadeln von Pony. Und bis jetzt strickt sich das ganz gut. Und ich bin noch beim ersten Bündchen bei diesen Socken. Aber dafür ist das Bündchen ganz lang, also fast 10 Zentimeter, muss ich ja auch sagen. Ja, und als nächstes hatte ich eigentlich auch vorgehabt, mir eine Strickjacke zu stricken aus der Tour de Vlies-Farbverlaufswolle, die ich da gesponnen hatte, aus handgefärbten Merino-Nylon-Superwash-Kammzügen. Aber da komme ich gerade nicht so richtig dazu, in Ruhe mal alles zu wickeln und eine Maschenprobe zu stricken und mich auf ein Muster einzulassen. Also mal schnell Socken anschlagen zwischendurch, das geht schon, aber im Moment habe ich sonst für was anderes keine Muße so richtig. Ich muss dringend wieder so eine Entschleunigung machen. Ja, das war's vom Spinnen und es geht weiter mit, nee, das war's vom Stricken und jetzt geht's mit Spinnen weiter. Okay, Spinnen. Ich spinne immer noch oder schon wieder die Baumwolle auf der tibetischen Spindel von Mattes. Also, das heißt, ich habe es zwischendurch eine Weile weggelegt und nur gestrickt, den Daybreak fertig gemacht, dann ganz viel an Socken gestrickt und immer dann, wenn Spinntreffen war, dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt, was hast du denn überhaupt gerade aktuell als Spinnprojekt? Ach ja, die Baumwolle und habe es mitgenommen und das macht wieder total Spaß. Auch wenn jetzt dieses blöde Schälchen, in der sich dieser Portspindel dreht, mir immer vom Schoß fällt gerade. Ich habe da nicht so richtig. Jetzt habe ich eine gute Stellung gefunden. Ja, cool. So. Ja, die spinne ich halt so und dazu gibt es gerade nichts Neues zu erzählen. Und dazu, aber es gibt was anderes Neues zu erzählen. Also erstmal eine traurige Nachricht. Shanti Manu podcastet nicht mehr. Sie ist wieder zurückgekrochen zu ihrem YouTube-Kanal. Und das ist gleichzeitig ja auch eine gute Nachricht, weil die ja immer so gute oder halt, die hat halt sehr viele Anfänger-Spinntechnik-Tutorial-Videos und so gemacht und sie macht jetzt dann auch ihren Podcast im Videoformat als Videoblog weiter. Und genau, also wer Shanti Manus Podcast vermisst, sie ist wieder auf YouTube. Aber ich denke, ihr habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, weil YouTube war ja eigentlich ursprünglich ihr Medium. Und ich habe mir auch die letzte Folge von ihrem Videolog angehört und die vorletzte. Und da meinte sie, ja, Film ist einfach ihr Ding. Genau, das ist für die Spinnfreaks, die haben dann wieder Spinnfutter. Und dann habe ich noch zum Spinnen ein kleines Anekdötchen. Und zwar habe ich jetzt ein neues Wort eingeführt für das aufrecht stehende Spinnrad, also wo der Spinnflügel über dem Schwungrad angebracht ist. Auf Englisch gibt es ja die zwei also werden die Bauformen als Castle Wheel und als Saxony Wheel bezeichnet, also als sächsisches Rad. Das ist dieses, wo der Flügel links oder rechts vom Schwungrad und das alles so horizontal ist. Und das Castle Wheel wäre dann das Vertikale. Und in Deutsch heißen die, oder sagen viele dazu, Ziegenräder und Bockräder. Also so die Ziege und der Ziegenbock. Und ich bin ja so als Feministin und Gender interessiert und tralala so bei solchen Themen. Ich bin ja nicht so begeistert davon, alles irgendwie mit Geschlechtern zu versehen und alles in so Geschlechtersymbolik reinzufrachten und reinzufropfen. Und dann sind, und ich habe auch irgendwie tatsächlich ein Problem damit, dass meine zwei Bockräder jetzt irgendwie Macker sein sollen oder halt Böcke, so verbockt und so. Nö, es ist nicht so, ist nicht so mein Fall, so. Und anlässlich dessen, dass sich meine Spinnkollegin Eidechse ein neues, also die hat jetzt ein antikes Ziegenrad gekriegt. Und dann wollte ich ihr schon sagen, ach lustig, jetzt hast du zwei Ziegen und ich habe zwei Böcke. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast zwei Ziegen und ich habe zwei Türmchen. Und auf Türmchen bin ich eben gekommen wegen diesem Castle Wheel. Und dann, es sind ja nicht richtig Burgen, aber Türmchen passt genau. Und das fand sie auch so spontan total süß. Und dann haben wir uns erstmal darüber amüsiert. Und seitdem heißt dieses aufrecht gebaute Rad für mich Türmchen. Und ich finde es einen super tauglichen, niedlichen, herzigen Namen. Und ja, Türmchen, toll. Und das Ziegenrad heißt nach wie vor Ziege, weil dadurch, dass es dann keinen Bock an der Seite hat, ist die Ziege unabhängig geworden und hat sich aus dem Korsett des binären Geschlechtersystems befreien können. Und die Ziege und ihr Türmchen ist, ja, klasse. Und das war's vom Spinnen. Also es ist nicht richtig irgendwas Recherchiertes, sondern einfach nur das Zusammengewürfelte, was gerade so ist. Aber so ist es halt jetzt. Dafür gibt es jetzt was furchtbar Recherchiertes, nämlich die urbane Selbstversorgung. Ja, da habe ich letztes Mal schon gesagt, dass ich recherchieren wollte, wie man am besten zu gescheiten LED-Lampen kommt, weil die eben den Vorteil haben, dass die Strom sparen und umweltfreundlich sind und im Gegensatz zu Energiesparlampen auch kein Quecksilber und irgendwelche giftigen Dämpfe und so enthalten. Und dann habe ich da recherchiert und ich war bisher immer sehr verunsichert, weil wenn man dann so im Baumarkt steht und bei der, in der Lampenabteilung und sucht sich halt diese Leuchtmittel und gerade bei den LED-Lampen steht auf jeder Packung was anderes drauf und zwar nicht, es gibt keine einheitliche Angaben, die jeder macht und dann hat die eine Packung, da steht dann nur Lumen drauf, die auf der anderen steht Candela, auf der anderen steht wie viel Watt, die nächste heißt wie viel Lux und so und dann stehen da völlig unverständlich gehaltene Erklärungszettelchen bestenfalls an der Wand und die Fachkräfte wissen auch nichts. Also so war bei mir die Situation und ich habe dann irgendwann mal bei Lidl so eine LED-Funzel gekauft. weil die relativ günstig war und ich dann gedacht habe, naja, dann, wenn es nichts ist, hast du wenigstens nicht so viel Geld ausgegeben. Aber diese LED-Lampen sind zum einen eine Investition, also die kosten durchaus relativ viel Geld und sie haben eine sehr lange Lebensdauer, also ein Fehlkauf, den bereut man dann lange und da habe ich auch keine Lust zu. So. Und dann habe ich mich versucht, jetzt schlau zu machen und das gestaltete sich sehr schwierig, denn es gibt irgendwie wirklich keine genormten Angaben, es soll in Zukunft mal kommen, aber es ist noch nicht so weit und es schreibt wirklich jeder was anderes auf die Packung und dann muss man so ein halbes Mathematikstudium absolviert haben, um die Werte, die verschiedenen miteinander in Bezug zu setzen. Und das mache ich nicht prinzipiell. Vielleicht gibt es ja auch schon Apps dafür, fürs Telefon. Ich habe aber auch kein Smartphone. Ich habe nur einen iPod, da kann ich zwar auch Apps drauf tun, aber ja, ich finde, man sollte das nicht. Man sollte nicht eine App haben, um irgendwie zu verstehen, was man eine App brauchen, um zu verstehen, was man für eine Lampe braucht. So, jetzt werde ich mal aufhören zu spinnen und jetzt brauche ich die Shownotes. Und ja, ich habe dann so eine Seite gefunden, die nannte sich Kurzinfo zum Beleuchtungschaos von der Netzmafia. Verlinke ich auch und dachte so, ah, das ist genau das, was ich brauche. Jemand, der versteht, dass es ein Beleuchtungschaos gibt und dann brauche ich eine Kurzinfo. Und das war auch erstmal ganz interessant und wurde dann aber schnell sehr, sehr unverständlich und die letzte Hälfte, gerade was diese Einheiten Lumen, Lux und Candela angeht, habe ich letztendlich nicht mehr gelesen, weil ich bin da ausgestiegen. Genau, ich habe halt bestimmte Ansprüche an Einfachheit von Informationen, gerade wenn ich relativ viel Stress und viel zu tun habe, dann kann ich in meiner Freizeit nicht auch noch Physik studieren und das ist auch mein gutes Recht, da dumm sein zu dürfen und trotzdem irgendwie Infos zu bekommen. Und deswegen habe ich mir die erstmal woanders geholt oder beziehungsweise habe eine Lösung gefunden. Aber zuerst mal zu den Informationen, die bei der Webseite Kurzinfo zum Beleuchtungschaos für mich interessant waren. Also zum einen ist interessant, dass die Wattzahl von diesen LED- und Energiesparlampen mit der Helligkeit nichts mehr zu tun hat heutzutage. Also früher konnte man sagen, 40 Watt ist so und so hell, 60 Watt und so weiter. Das ist nicht mehr so. Und deswegen braucht man ja auch diese ganzen idiotischen Angaben. Ja, die Glühbirne, da ist die Wattzahl und die Helligkeit noch 1 und die ist halt einfach total ineffektiv und sie hält auch sehr kurz, nur so 1000 Stunden ist die Betriebsdauer. Dann gibt es Halogenlampen, das ist eigentlich auch nur eine Glühbirne, nur ist da so ein Gas drinne, was irgendwie mit den Ionen was macht und dadurch ist die Lampe 50% heller und hält auch ungefähr doppelt so lang, also 2000 Stunden. Dann gibt es die Energiesparlampen. Was ich nicht wusste, ist, dass Energiesparlampen im Prinzip das gleiche sind wie Neonröhren, also diese, was man im Volksmund Neonröhre nennt. Man sieht auch bei vielen Energiesparlampen, dass es eigentlich tatsächlich so eine Glasröhre ist, die so auf sehr kompakten Raum zusammenspiralt oder zusammengefaltet ist und in der ist dann halt dieses leuchtende Gas drin. Und ansonsten ist es das gleiche Prinzip, das ist echt interessant, das wusste ich nicht. Na, deswegen brauchen die auch eine Weile, bis die anlaufen, das ist ja auch bei diesen Leuchtstoffröhren oft so, dass die länger brauchen. Ja, und dann die Lichtfarben bei Energiesparlampen ist ja auch schon viel besser geworden bei denen. Aber das merkt man schon, dass es oft so ein kaltes Licht ist halt. Die halten schon mal viel länger, nämlich zwischen 12 und 15.000 Stunden. Und dann kommt die neuere Lampe, die LED-Lampe. Das sind Leuchtdioden und die halten extrem lange, nämlich bis zu 50.000 Stunden. Und was halt das Tolle daran ist, die sind sofort hell, wenn man die anmacht und müssen nicht erstmal so ewig anlaufen wie bei den Energiesparlampen. Ja, also ich will auf LEDs umsteigen, weil ich will halt den Stromverbrauch senken und dabei noch öko sein. Und was habe ich mitgekriegt? Also da habe ich jetzt so mitgekriegt, was ganz wichtig ist, ist glaube ich die Lumenangabe. Das ist der sogenannte Lichtstrom. Und das ist auch das Einzige, was ich so halbwegs kapiert habe, dass was gute Werte sind und was entspricht. Also eine 60 Watt Glühfunzel hat so 600 Lumen, eine 100 Watt Glühbirne hätte 1500 Lumen und eine 40 Watt Neonröhre hätte 2300 Lumen. Und diese Angaben, die hängen auch, also diese Glühbirnen haben dann deswegen so relativ wenig und die Neonröhre relativ viel, weil je röter das Licht ist, umso schlechter ist praktisch der Lichtstrom, weil der orientiert sich halt nach der Lichtempfindlichkeit des menschlichen Auges. Und das ist halt im Rotbereich total unempfindlich und halt so im gelb-grünen Bereich sehr empfindlich. Also sind gelb-grüne Lampen immer grundsätzlich voll stark, was die Lumenwerte angeht, und rote Lampen sind immer voll schwach, was Lumen angeht. Ja, deswegen haben auch manche Kneipen in der Großstadt rote Lampen auf dem Klo, weil dann kann man nicht mehr so gut, ist es nicht mehr hell genug, um sich eine Spritze setzen zu können auf dem Klo. Damit sollen dann die Junkies abgeschreckt werden. Tja, aber mal wieder zurück zu den Lampen. Dann gibt's noch Candela, das ist irgendwie die Lichtstärke, die ist dann auf den Abstrahlwinkel bezogen, das habe ich alles nicht kapiert und deswegen lehne ich das grundsätzlich ab, wenn nur Candela auf der Packung steht, dann kann mich die Lampe mal, habe ich jetzt beschlossen. Ja. Also es ist eigentlich ein Chaos und es bleibt auch eins, bis endlich mal da ein bisschen mehr genormt alles ist. Aber man kann halt so drei Dinge ungefähr festhalten. Lumen ist eine Angabe, die kann man so lassen. Und man sollte darauf achten, dass diese LED-Lampen über 40 Lumen pro Watt ausstrahlen. Also darunter gibt es auch und die sind dann tatsächlich auch sehr ineffektiv und sind dann zu starke Stromfresser. Also so 60 bis 80 oder sogar bis 100 Lumen pro Watt sind super. Also wenn du 10 Watt LED-Lampe hast und die ist 800 Lumen, ist es okay. Die Temperatur wird immer bei 3000, genau, die Temperatur, habe ich übergangen. Es gibt ja so Lichttemperaturen und wir fotografieren ja alle unsere Stricksachen mit oberteuren Spiegelreflexkameras und deswegen sind uns Farbtemperaturen ja total vertraut. Und diejenigen, die das vielleicht nicht machen und das mit Pocket-Kameras im Automatikmodus tun, die wissen das vielleicht noch nicht. Und zwar hat Licht immer so eine Temperatur, also es gibt so gemütliches, gelbes, rotes Schummerlicht so und es gibt halt so richtig blau-weißes, gleißendes Licht. Also ein Beispiel für so gleißendes Licht ist das Sonnenlicht. Das hat eine Farbtemperatur von 6000 Kelvin und das Paradebeispiel für so ein gemütliches, warmes Schummerlicht ist die Kerze. Die hat eine Farbtemperatur von 1500 Kelvin. Und dazwischen ist so eine kalte, starke Halogenlampe mit 3000 Kelvin. Etwas wärmer sind halt diese gewohnten Glühbirnen mit 2500 Kelvin. Und ich würde auch dazu raten, wenn man halt eine gemütliche Beleuchtung will, die nicht zu grell ist, dann sollte man nicht über 3000 Kelvin gehen. Und die LED-Strahler, die mit 3000 Kelvin als angebliches Warmweiß angepriesen werden, sind eigentlich schon relativ kaltweiß. Es gibt auch 2700 Kelvin LEDs. Also 3000 ist nicht richtig warmweiß, aber für diesen Raum hier, wo ich halt auch Nähe stricke, meine Hobbysachen mache und zeichne und so, da finde ich auch eine kältere, hellere Lichttemperatur völlig in Ordnung. Also 3000 Kelvin sind schon okay, aber drüber will ich nicht. Genau. Lumen wichtig, Lumen pro Watt. Sollte nicht zu ineffizient sein. Temperatur. Gemütlich wird es erst, wenn es kleinere Zahl ist als 3000 Kelvin. Und dann steht da noch Abstrahlwinkel. Wenn man sich so einen Spot holt, sollte man halt darauf achten, dass der nicht so ganz gebündelt ist, sondern das Licht ein bisschen stärker gestreut wird. Weil das dann auch sehr ungemütlich wirken kann, wenn man in so einem harten Lichtstrahl steht oder von einem so angeblendet wird. Und manchmal werden so Lampen verkauft, da ist dann keine Lumenangabe drauf, sondern nur eine Candela-Angabe, die tierisch hoch ist. Und es liegt daran, dass die dann oft einen sehr geringen Winkel haben. Das sind dann so harte Strahler und die haben dadurch, dass Candela eine Angabe ist, die sich auch auf den Abstrahlwinkel bezieht, können die dann halt mit total hohen Lichtstärkenwerten protzen, ohne eigentlich richtig hell zu sein, weil das Licht ist ja dadurch nur hell, dass es so gebündelt ist. Und wenn man die Bündelung mal außer Acht lässt, ist die Lampe dann eigentlich schwach. Das ist dann eigentlich so eine Mogelpackung. Also deswegen finde ich es eigentlich auch Quatsch, wenn ich diese Candela-Angabe da, also da habe ich eh keinen Bock drauf, wenn das so zum Mogeln benutzt wird. Ja, genau. Also die drei Sachen. Nicht zu klein der Winkel, also ruhig ein bisschen breiter gestreut bei Spots. Schön warmes Weiß und starkes Licht. Hehe. Das war jetzt meine LED-Lampen-Funzel-Kaufberatung. Ja, ich habe da übrigens einen Artikel gefunden, der ganz gut verständlich war und der war auch von so einem LED-Lampenshop und der Artikel ist so ein bisschen auf Denglisch, 3 Steps zur richtigen LED-Beleuchtung. Das ist halt so richtig schön für, wie bei der Sendung mit der Maus erklärt und mit so Metaphern und mit so Bildern und bla. Später wird es dann immer noch mathematisch, weil es einfach wahrscheinlich, bis das eine genormte Angabe existiert, wird es ohne Mathe nicht gehen. Aber es war die verständlichste Erklärung, die ich gefunden habe. Und es gibt dann auch ein paar Videos da, wo ich mir 2 angeguckt habe. Und jetzt weiß ich zumindest, was ich mir kaufen werde. Ich habe hier so eine Deckenleiste für 4 Halogenstrahler a 40, 50 Watt. Davon sind 2 schon LEDs. Der eine ist eine Deko-LED, die überhaupt nicht leuchtet. Die habe ich mir da mal reingeschraubt, als ich gar nichts wusste, einfach nur, damit nicht so viele Stromfresser in der Leiste sind und dass da nicht eine Fassung völlig leer ist. Dafür ist die Deko-LED drin. Dann ist da diese Lidl-LED-Lampe drin, die hat eigentlich nur, die hat 180 Lumen ungefähr. Ist eigentlich relativ schwach, aber sie leuchtet trotzdem, also man kann, der Raum wird schon merklich beleuchtet dadurch. Und dann sind da noch 2 Halogenlampen drin, die sollen jetzt irgendwann weichen und durch eine LED-Ersatzlampen ersetzt werden. Tja, und Den verlinke ich euch auch noch, den Artikel und diesen LED-Shop da. Und genau, hoffe, dass jetzt alles Klärchen ist hier. Ich glaube, einige werden es vielleicht auch noch besser wissen und die können dann in den Kommentaren, also unter den Shownotes, noch Korrekturen oder irgendwelche super Tipps noch anbringen. Das würden wir uns bestimmt alle freuen. Genau, jetzt habe ich die Shownotes ganz weggelegt. Jetzt kommt das nächste Segment. Nämlich, was ich gerade toll finde. Ich habe zuerst gedacht, was finde ich denn gerade toll? Und dann habe ich drunter geschrieben, mein Leben ist ohne Freude im Moment. Aber es ist nicht so, so schlimm ist es nicht. Mein Leben hat schon Freude. Es ist nur so, dass ich gerade wieder so total viel zu tun hatte und kaum zu Hause war. Und wenn, dann hatte ich hier, also ich war die ganze Woche fast nur unterwegs von Termin zu Termin und da gab es nichts Schönes, was ich dann, also da gab es halt für mich keine Zeit und Muße, neue schöne Dinge zu entdecken. Und die Sachen, die mich aufrecht halten in diesen Phasen, sind mein Saxophon, einen schönen Tee trinken, das Stricken und Spinnen natürlich super. Und auf jeden Fall auch Art Journaling, weil dies beim Malen kann ich so ausspannen und so geistig in eine andere Welt kommen. Das ist einfach Erholung pur. Und wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, ein paar Yoga-Übungen zu machen, finde ich es auch toll. Was auch gerade mein Leben verschönert, ist Spaß mit netten Kollegen beim Arbeiten zu haben. Also wenn ich nicht geradezu irgendwie Termine habe, sondern einfach nur schön in der Bäckerei eine wunderbare Schicht bei guter Musik und guter Stimmung, gutes Brot backen, toll essen, Sushi, na klar. Und was ich mir auch vorgenommen habe, ist weniger Facebook. Und zwar, ja, Facebook, die meisten sind ja drauf und es gibt irgendwie schon irgendwie tierisch viele Gruppen auf Facebook, auch zum Stricken und Spinnen und so. Ich nutze Facebook sehr geringfügig, würde ich sagen, aber manchmal, wenn ich so vor dem Rechner mich setze und will eigentlich was anderes machen, denke ich, ich gucke noch schnell mal bei Facebook rein und dann sumpfe ich da tatsächlich eine halbe Stunde bei Facebook rum, lese alles, was irgendwie jemand total Belangloses schreibt und dann ist die halbe Stunde weg und ich ärgere mich und wobei ich auf Facebook auch total viele tolle Anregungen kriege und tolle Artikel verlinkt kriege von meinem Facebook-Freundeskreis. Und da habe ich ja auch so Organisationen und so geliked, die dann, wo man dann wirklich eine tolle Informationsflash so reinkriegt. Bei Twitter ist das ja auch so, dann habe ich mich da angemeldet und da sehe ich dann immer, oh, was wird gerade in der feministischen Blogosphäre gerade gesprochen, besprochen, was ist da gerade total die Diskussion und so. Aber ich muss halt aufpassen, da nicht dann rumzusumpfen und immer so, gibt es schon was Neues bei Facebook, gibt es schon was Neues bei Twitter. Und genau, das möchte ich echt im Auge behalten, dass ich möglichst Facebook für mich nutze und nicht gegen mich, dass es nicht gegen mich arbeitet. Und dazu habe ich gerade so einen lustigen Artikel in der Taz gelesen über die Facebook-Nerverei, den verlinke ich euch auch. Und der heißt, liked mich doch am Arsch. Das ist ein ganz lustiger Artikel und ich werde auf jeden Fall bei Facebook zwar bleiben, aber ich versuche es schon wirklich für mich so zu halten, dass ich wirklich Inspiration kriege und mal was Tolles zum Lesen und nicht dauernd mich da irgendwelche Diskussionen verstricke, die eh nichts bringen oder irgendwie so alles nachgrübeln und oder die ganzen, ja. Ich habe wenigstens diese blöden Werbeanzeigen nicht drin, weil ich so einen Adblocker habe in meinem Browser, der die tatsächlich rausfiltert. Wenn ich mit meinem iPod die Facebook-App anmache, dann sind da die ganzen Werbescheiße ist da drin. Bäh. Ach ja. So, jetzt ist mein Tee ernsthaft kalt geworden. Dabei kommt doch jetzt das Teechen-Segment. Na, es schmeckt auch noch relativ kalt ganz gut. Und zwar ist das eine Mischung diesmal, die ich selber gemischt habe aus zwei Mischungen. Und zwar der Kalahari Räubusch-Tee von Bohea. Das ist so eine zitronig aromatisierte Räubusch-Mischung. Die ist gemischt mit dem Bio-Kafa-Tee von Tagtraum-Tee. Und das ist so eine scharfe, gewürzige, kräuterige Mischung, so Brennnessel und Pfeffer und so. Die soll dann, Kafa ist eine ayurvedische, körperliche, naja, eine ayurvedische Konstitution, sagt man. Das sind die Menschen, die dem Element Wasser und Erde sozusagen zugehörig sind und die halt ein bisschen Schärfe und Bitterkeit und Luftigkeit brauchen, um ihre erdig-wässrige Konstitution in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen. Und mir gefällt, also ich bin so ein Erde-Wasser-Typ. Und deswegen habe ich mir diesen Tee gekauft, aber so pur finde ich den tatsächlich ein bisschen zu scharf und zu kräuterig. Und mit dem Kalahari-Tee ist der perfekt, super Mischung. Und ja, da stehe ich drauf. Jetzt habe ich auch schon alle meine Themen geschafft. Und es ist noch gar nicht so lange hin, dass ich jetzt bin noch unter, boah, ich bin fast bei einer Dreiviertelstunde. Ist doch super. Ja, da kann ich ja jetzt euch schon mal Tschüss sagen, mir den Podcast nochmal durchhören, mal gucken, wann ich die Shownotes hinkriege. Und noch ein bisschen meine Baumwolle weiterspinnen und irgendwas Schönes, Entspanntes den Restabend machen. Und euch wünsche ich auch eine entspannte, faserverrückte Zeit, Stricken ohne Tränen und überhaupt alles, kein Gehetze und so viel Genuss als möglich. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.